Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir einen Deep Dive zu den besten KI-Aktien. Was ist jetzt der Unterschied zu unseren anderen Folgen? Ja, wir haben ja schon immer in epischer Breite Nvidia besprochen und natürlich auch die Super 6, manchmal auch Companies wie TSMC oder ASML. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen breiter schauen und mal so die 20 wichtigsten KI-Titel besprechen. Natürlich nicht alle im Detail, aber ich glaube, es wird einen ganz guten Überblick geben über spannende Aktien im KI-Bereich. Hi, Tumay.
Hey Theo, ja, jetzt bin ich ja auch mal gespannt. Heute sprechen wir ja mal über einen Blumenstrauß an Firmen, die irgendwie im Bereich KI aktiv sind. Das heißt, nicht nur die üblichen verdächtigen Chiphersteller Nvidia und die Konkurrenten. Über welche Branchen werden wir denn heute alles sprechen?
Also wir haben ja schon öfter über die Chip-Wertschöpfungskette gesprochen. Das heißt, dass Nvidia Chips designt, TSMC die zum Beispiel herstellt und ASML die Maschinen herstellt, die zur Produktion benötigt werden. Aber letztendlich gibt es ja in dieser ganzen KI-Wertschöpfungskette oder in diesem Ökosystem viele verschiedene Player. Das könnten dann eben einerseits die ganzen Chip-Hersteller sein, die schauen wir uns gleich mal an. Das können jetzt aber auch die Companies sein, die diese Chips letztendlich in richtige Computer einbauen, also in Server, die dann im Datacenter stehen. Dann gibt es eben die Betreiber von diesen Datacentern. Die sind natürlich auch spannend, das sind aber fast eher wie Immobilien-Companies. Dann gibt es die Kunden von diesen Datacentern-Anbietern, nämlich Cloud-Service-Provider. Dann entwickeln solche riesigen Computer natürlich auch sehr viel Energie und Wärme und Hitze. Das Ganze muss dann auch gekühlt werden. Wir brauchen sehr viel Energie, um das ganze Zeug zu betreiben. Und dann brauchen wir ja auch noch Companies, die am Ende etwas Sinnvolles damit anstellen, mit der ganzen KI, also meistens eben Softwareunternehmen. Und da ist jetzt eben die Frage, wer ist jetzt eigentlich dran beteiligt und wie sollte man jetzt eigentlich in so ein Portfolio investieren? Ich habe ja gerade eben von ungefähr 20 Companies gesprochen. Macht es dann Sinn, in alle 20 zu investieren, in so eine Art KI-Index? Oder sollte man sagen, nee, innerhalb dieser 20 gibt es eben einige, die halt eindeutig die besten sind und dass man sich dann eben nur vielleicht 3 bis 4 rauspickt, um da rein zu investieren?
Also das heißt, worüber wir heute sprechen, das ist schon fast so eine Art, du hast es ja schon gesagt, Index oder selbstgebauter ETF-Vorschlag, der quasi aus verschiedenen Companies besteht, die eigentlich auch andere Sachen machen, aber jetzt in irgendeiner Form an diesem KI-Boom teilhaben, weil sie irgendwie entweder zuliefern oder Infrastruktur bieten.
Genau, also keine dieser Companies ist jetzt ein Startup, jetzt irgendwie nur wegen KI groß geworden sind. Viele von diesen Firmen gibt es auch schon seit zig Jahren. Aber die haben jetzt eben die Opportunity gesehen, um zu sagen, okay, wir ändern jetzt unser Geschäftsmodell und gehen jetzt eben all in das Thema KI und profitieren natürlich dementsprechend auch total stark. Das heißt, wir werden uns ein paar von diesen Companies anschauen, vielleicht 1, 2 Sätze über die verlieren und auch mal auf deren Aktienperformance und auf deren Marktkapitalisierung schauen. Aktuell und die Performance natürlich der letzten 10 Monate, also für 2024.
Ja, cool, dann lass uns mal loslegen. Also ich würde sagen, ich kenne die meisten Firmen hier auf unserer Liste. Ein paar habe ich wirklich noch nie gehört. Aber am besten, wir fangen einfach mal mit den Chip-Herstellern an, weil das sind wahrscheinlich die Namen, die den meisten am geläufigsten sind und auch das Produkt, das einem im Zusammenhang mit KI so als erstes in den Kopf kommt, oder?
Ja, genau, fangen wir mal mit den Chips an. Da gibt es auch die meisten Companies. Ich liste die einfach mal auf und dann können wir ein paar von denen noch mal ein bisschen im Detail besprechen. Klar, wir haben natürlich Nvidia, wir haben TSMC, Broadcom, ASML, AMD, ARM, Micron und eben auch Intel, sozusagen als, ich sag mal, Veteran in der Branche, denen es jetzt aber im Augenblick nicht so gut geht.
Okay, ARM, nicht ARM, wie alle anderen AMD und so weiter und ASML. Die Firma heißt anscheinend ARM, habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gehört. Die anderen, die sind mir schon untergekommen. Ja, vielleicht kannst du einfach mal was zu der Größe dieser Firmen sagen oder wer schon besonders lang dabei ist, wer ein Newcomer ist oder was die Firmen auszeichnet.
Genau, also schauen wir uns mal diese Companies an. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Market Cap dieser Unternehmen mal anschauen, dann ist am größten natürlich davon Nvidia mit 3 Billionen Market Cap. Dann kommt TSMC mit 880 Millionen, wir haben Nvidia mit 3 Billionen Market Cap, also etwa 3.000 Milliarden, dann kommt TSMC mit knapp 900 Milliarden, dann kommt Broadcom mit 800 Milliarden, ASML mit knapp 300 Milliarden, dann AMD 277 Milliarden, ARM 148 Milliarden, Micron 114 Milliarden und dann Intel 95 Milliarden. Ne? Das heißt, das sind jetzt eben wie viele? 8 Companies, die wir uns jetzt in diesem Chip-Bereich anschauen, wobei es natürlich riesige Unterschiede gibt, weil zum Beispiel ein Nvidia jetzt ja mittlerweile 30 Mal so groß ist wie ein Intel, obwohl Intel ja früher eigentlich immer so der größte Chip-Player war, noch vor 10 Jahren, würde ich mal sagen.
Ja, also das war ja auch so ein Begriff, den man einfach kannte, Intel Inside, ja, also dieser Slogan von denen. Da hat Nvidia ja jetzt einfach einen raketenhaften Überholungskurs eingeschlagen. Das ist ja beispiellos, wie wir schon öfter mal bemerkt haben. Also sag doch mal was zu diesen Firmen, die ja relativ weit abgeschlagen hinter Nvidia ein Feld bilden.
Genau, vielleicht schauen wir uns noch kurz die Performance 2024 an, einfach mal zu schauen, ne, wie die eigentlich laufen. Also Intel dieses Jahr, die Aktie ist 53% im Minus. Das heißt, obwohl es diesen ganzen Chip- und KI-Boom gibt, ist halt Intel die eine Firma, die halt nicht davon profitieren kann, ja? Also
verrückt,
minus 53%. Ja. Dann ASML. ASML ist ja die Firma aus den Niederlanden, wertvollste Tech-Company Europas, die eben diese Maschinen herstellt, mit denen man eben die Chips produziert. Die haben dieses Jahr auch gar nicht so gut performt. Die sind nur 14% im Plus, also gar nicht so stark. Wir können ja gleich mal, ich gehe mal kurz durch die Zahlen durch, dann können wir es mal kommentieren. Dann gibt es eben AMD als großen, vermeintlichen Nvidia-Wettbewerber. Da ist die Aktie 23% im Plus. Dann gibt es Micron, die stellen vor allem, glaube ich, Chip- und Speicherkomponenten her. Das heißt, die sind jetzt kein Wettbewerber von Nvidia in dem Sinne, sondern deren Produkte gehen sozusagen jetzt auch in die größeren KI-Computer eben mit ein. Also man kann sich das so vorstellen, dass eben so ein AI-Server, der jetzt eben, was ich in so einem Datacenter steht, der besteht ja aus ganz, ganz vielen Komponenten. Nvidia stellt die wertvollsten davon her, die wichtigsten. Aber dann kommen zum Beispiel eben auch noch Speicherbausteine eben rein, zum Beispiel eben auch von Micron, die sind 25% im Plus. Dann, genau, Broadcom, das ist jetzt eben auch ein Chip-Hersteller, also sozusagen, die liefern eben auch Komponenten, 61% im Plus, TSMC, 82% im Plus, ARM, 105%. ARM stellt so gesehen nichts her, sondern die haben die Technologie entwickelt und sehr viele Chip-Hersteller nutzen die Patente von ARM. Das heißt, wenn Apple jetzt zum Beispiel seine eigenen Chips eben herstellt, dann basieren die auf der ARM-Architektur. Und dann muss eben Apple immer, was nicht, x Prozent Lizenzgebühren zahlen an ARM. Das heißt daher, ja, eigentlich auch ganz, ganz gutes Business. Die sind 105% im Plus. Und
als
Nvidia
da würde ich gerne kurz einhaken. Also was genau bedeutet das?
165% im Plus.
Also ganz kurz auf ARM nochmal eingehen, weil du gesagt hast, ja, die haben Patente und da wird die Architektur genutzt. Da kann ich mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Also wie hängen die jetzt dann genau mit der Chipherstellung zusammen und wer nutzt die?
Also ARM, bei ARM bin ich jetzt auch nicht so ein Experte, ja, aber ARM, glaube ich, die kommen ursprünglich aus UK. Ich glaube, die sind sogar ein Spin-off von der Universität Cambridge. Das heißt, sehr forschungslastig. Und dort wurde halt eben so eine Chip-Architektur dann eben entwickelt, die eben am Anfang vor allem für Handys super gut geeignet war, weil die Chips dann eben sehr stromsparend sind, also sehr, sehr energieeffizient, sehr klein und sehr stromsparend. Und als du eben noch richtige PCs hattest, ich sag mal große PCs, da hattest du halt immer diese Intel-Architektur und in einem großen PC hast du ja tendenziell irgendwie relativ viel Platz. Das heißt, die haben sich halt nie so Gedanken darüber gemacht, dass du jetzt irgendwie Batterie sparen musst, weil du bist ja an dem Netzteil und du hast ja auch viel Platz und du hast einen fetten Lüfter. Also musst du dich auch nicht so viel Gedanken machen über irgendwie Stromverbrauch und sowas, ne? Und wenn du jetzt aber Chips fürs Handy baust, wie damals fürs iPhone, dann brauchst du eben eine andere Architektur dafür. Und dann hat dann eben Apple irgendwann seine eigenen Chips ja gebaut, basierend auf dieser ARM-Architektur. Das heißt, das war jetzt nicht nur deren eigenen Forschung, sondern die haben halt irgendwie einige Komponenten oder einige, ja, ich sag mal, Forschungsergebnisse von ARM dann eben auch benutzt und machen es auch weiterhin. Und deshalb müssen sie halt immer pro Chip diese Lizenzgebühr zahlen. Und jetzt ist es wohl so, dass auch für andere Chip-Designs, die jetzt nicht nur in Mobilgeräten sind, eben auch sehr viel diese ARM-Architektur verwendet wird. Ne? Das heißt,
es ist halt
so ein Design, auf die andere zugreifen können. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht richtig, ARM jetzt irgendwie mit Nvidia zu vergleichen. Also Nvidia, die sozusagen verkaufen ja wirklich ihre eigenen Chips, lassen die aber von jemand anderem herstellen. Und Apple zum Beispiel, die machen ja auch ihre eigenen Chips, bedienen sich aber der, ja, den Patenten eben von ARM und lassen die zum Beispiel auch von TSMC herstellen. Das heißt, am Ende hast du als Endprodukt immer einen Chip und dann ist eben die Frage, okay, wessen geistiges Eigentum fließt da jetzt eigentlich rein? Wer hat daran eigentlich jetzt geforscht? Und wer produziert es letztendlich? Und diese Produktion, die ist eigentlich fast immer bei TSMC, also fast ausschließlich. Und sozusagen die Entwicklung, die wird entweder komplett von der Firma allein geleistet, wie jetzt eben Nvidia, oder eben Apple in Kombination mit der Architektur von ARM.
Total spannend. Also das heißt, die liefern eigentlich keine Hardware, sondern Baupläne für die Hardware.
So gesehen schon, ja, genau, ja. Mhm. Genau. Mhm, und okay. Es gibt jetzt auch, und ARM so gesehen, die verkaufen jetzt, glaube ich, auch nichts. Also es geht jetzt niemand her und kauft jetzt bewusst in einen ARM-Chip, sondern die Leute kaufen eben Chips von der Marke XY, die eben auf dieser ARM-Architektur basiert.
Okay, also das heißt, ARM ist eher so eine Firma, die so im Hintergrund läuft, die ganz viele Kunden hat, die bekannt sind. Man selber ist aber eben nicht bekannt als ARM, aber die müssen ja eigentlich eine echt hohe Gewinnmarge haben, weil die haben ja dann nur geistiges Produkt, oder die haben nur ein geistiges Produkt, oder? Das heißt, die haben irgendwelche Köpfe, die sich eine Architektur ausdenken oder bestimmte, ja, keine Ahnung, was das dann ist, Prozessabläufe auf so einem Chip oder sowas. Also das heißt, die verkaufen dann eine Idee und müssen dann nichts lagern, nichts herstellen, nichts zuliefern lassen, nichts transportieren und so weiter. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das finde ich jetzt gerade super spannend.
Also ich kenne die jetzt auch nicht so gut, aber ich glaube, es ist richtig, dass die sogenannte, also dass es eine sogenannte Asset-Light Company ist. Das heißt, die haben ja so gesehen keine schweren Assets, ja. Die haben jetzt irgendwie keine riesigen Fabriken, die müssen jetzt nicht für 20 Milliarden, so wie TSMC, jetzt irgendwie eine Superchip-Fabrik hinstellen oder sich für hunderte von Millionen diese Maschinen kaufen. Ich weiß auch nicht genau, wie die es schaffen, quasi immer up to date zu bleiben, was sozusagen die Technologie angeht. Also ob die jetzt sozusagen einfach nur davon zehren, dass die jetzt vor x Jahren mal was Schlaues gemacht haben, ja, und jetzt fleißig da ihre Patentzahlung da irgendwie einkassieren oder ob die halt auch immer neue Sachen entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Company und eben auch, ja, aus Europa.
Das schreit nach einer Zusatzfolge, nach einem Deep Dive über ARM. Also gut, merken wir uns auf jeden Fall mal vor. Ich finde es total interessant gerade. Aber in dieser Folge soll es ja um viele, viele Companies gehen und deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter.
Genau, vielleicht da noch als Randnotiz. Also Nvidia, die wollten vor ein paar Jahren ARM kaufen. Der Deal war eigentlich auch schon durch. Und dann hat das Kartellamt das irgendwie verboten, also noch bevor Nvidia so riesig groß war, ja, weil sie dann gesagt haben, nee, zu viel Marktmacht. Ja, das wäre natürlich krass, wenn ARM jetzt auch noch Teil von Nvidia wäre.
Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Also du hast es jetzt gerade erzählt und ich fand das jetzt wirklich auffällig für mich, dass ich mir gedacht habe, so hey, Moment mal, was ist denn deren Geschäftsmodell und was haben die denn für Kosten? Und mir kommen deren Kosten relativ gering vor, was ja eigentlich dann immer dafür spricht, dass wenn sie viel verkaufen, da einfach eine sehr, sehr hohe Marge besteht.
Ja, genau. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass die da recht profitabel sind. Wobei man auch sagen muss, dass diese, ne, viele von diesen Companies auch schon ganz recht hoch bewertet sind, ne? Also vielleicht schauen wir uns nochmal kurz die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an. Also KGV, man muss ja immer dazu sagen, KGV ist bei diesen Companies ja manchmal nicht so aussagekräftig, weil wir uns ja eigentlich immer das vorausschauende KGV anschauen müssten, also sozusagen in die Zukunft gerichtet. Ich habe jetzt hier quasi nur die Zahlen dabei, die sozusagen auf dem Status quo eben basieren oder auf der Vergangenheit. Und da haben wir dann eben KGVs zum Beispiel bei Nvidia bei 60, was hier relativ gering ist, denn Broadcom, AMD, ARM, Micron, Intel haben alle ein KGV von über 100 und ARM sogar eins von 355, ja. Das heißt, da könnte man vielleicht denken, dass ARM so leicht überbewertet ist, also falls die Zahlen jetzt hier stimmen. Genau, aber zumindest als Aktie hat es dieses Jahr super performt und ist 105% im Plus, also so gesehen halt von den Companies eigentlich am besten, also am zweitbesten nach Nvidia natürlich. Und vielleicht auffällig aus meiner Sicht ist, dass TSMC super gut performt hat mit plus 82%, AMD mit plus 23%, jetzt nicht so toll im Vergleich zu Nvidia, und das auch ein ASML, obwohl die ja eigentlich diese ganz kritischen Komponenten, diese Maschinen herstellen, die sind eben auch nur 14% im Plus. Und ich glaube, wenn man sich jetzt dieses Segment anschaut, ist ja immer spannend zu gucken, welche davon sind wirklich Wettbewerber und welche sind komplementär. Weil wenn du jetzt sagst, okay, die sind Wettbewerber, dann könntest du ja immer sagen, ich investiere entweder in Nvidia oder in AMD oder meinetwegen, du splittest irgendwie. Und manche davon sind ja einfach komplementär, weil die halt einfach zueinander gehören, so wie diese Kette Nvidia, TSMC, ASML. Und da wäre es ja zum Beispiel jetzt doof gewesen, wenn du gesagt hättest, naja gut, ich investiere genauso viel wie ASML wie in Nvidia, weil Nvidia halt 165% im Plus ist und ASML halt nur 14% im Plus, ne? Also auf den ersten Blick könntest du sagen, hey, das ist doch irgendwie das Gleiche, aber offenbar kann ja Nvidia viel mehr Marge und viel mehr Gewinn aus den gleichen Produkten irgendwie rausholen. weil sie es noch mit anderen Sachen bündeln. Also von daher auch natürlich wieder dramatische Unterschiede natürlich in dieser Performance von diesen Titeln. Und genau, wer sozusagen jetzt einfach nur ganz doof auf Nvidia gesetzt hat, der hat natürlich da am besten abgeschnitten. Wenn du jetzt da aber einfach so einen Index gebildet hättest und gesagt hättest, okay, ich investiere jetzt irgendwie in alle von denen, außer jetzt irgendwie Intel, ja, weil Intel ja schon mit Abstand am schlechtesten war, dann hättest du halt dieses Jahr trotzdem 68% plus gehabt,
wow,
wenn du jetzt einfach nur in diese Chip-Aktien investiert hättest.
Also, okay, wir reden jetzt momentan wirklich auch noch nur über die Chip-Aktien und da wären wir dann fast 70% im Plus.
Genau, was ja mehr ist, so, was ja sogar mehr ist, als wenn du jetzt in unseren Super 6-Index investiert hättest. Mhm. Weil bei unseren Super 6 ist ja klar Nvidia mit drin, aber so Low-Performer wie Apple und so, die ziehen es ja wieder runter.
Low-Performer wie Apple, ja.
Und bei diesen Chip-Aktien, da sind halt so viele, also da gibt es halt einige starke Player, wie jetzt eben TSMC, Broadcom und dann eben auch ARM, die halt das Ganze nach oben ziehen. Das heißt, wenn du jetzt einfach nur in Chips investiert hättest, also gleichmäßig zum Beispiel in diese Titel, dann wärst du halt 70% im Plus. Im Vergleich zu den Super 6 ungefähr 50% im Plus. Oder wow, meinetwegen im S&P 500, der ja ungefähr 20% im Plus ist.
Okay, also das heißt, wenn man diese Wette gemacht hätte, quasi KI, man braucht Chips, ich kaufe jetzt einfach mal random Chip-Hersteller-Aktien, ja, dann wäre man besser gefahren wie mit den Super 6. Kannst du das kurz überschlagen, um Nvidia bereinigt? Also ja, sowohl die Super 6 als auch diese Chip-Aktien, diesen Chip-Aktien-Blumenstrauß?
Genau, das schaue ich mal. Da muss ich mal parallel in meinem Excel-Sheet nachschauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, also ohne Nvidia und ohne Intel, dann wärst du immerhin auch noch 51% im Plus, also für diese Chip-Aktien.
Mhm.
Und wenn du dir jetzt zum Beispiel die Super 6 anschaust, mit Nvidia plus 50% und ohne Nvidia nur noch 27%.
Oh,
das heißt,
okay,
obwohl ja Nvidia nur zu einem Sechstel so gesehen drin ist, in unserem Super 6-Index, macht es halt echt mal die Hälfte von den Gewinnen aus. Das heißt, wenn du jetzt kein Nvidia drin gehabt hättest in den Super 6, also quasi nur die Super 5, dann wärst du gar nicht so viel stärker gewesen als jetzt ein S&P 500 oder als so ein Nasdaq, als so ein breiterer Index.
Ja, krass. Also das heißt, um Nvidia bereinigt, weil das ist ja einfach nicht repräsentativ, ja, also das musst du ja einfach mal rausrechnen, um Indexe oder Indizes zu vergleichen oder hypothetische ETFs, die wir hier bauen. Da wäre quasi die Wette auf Chips in diesem ganzen KI-Hype einfach mal doppelt so viel wert gewesen, wie jetzt ja auf die großen Companies zu setzen, mit Amazon,
ja, genau, ja,
und so weiter.
Genau, ja. Wobei, für mich ist ja auch mal so ein bisschen wichtig, nicht nur, wie viel Rendite hat was erwirtschaftet, sondern natürlich auch, wie viel hättest du dich jetzt getraut, da jetzt reinzustecken, ja? Und aus meiner Sicht ist es ja immer relativ risikofrei, jetzt in die Super 5 oder Super 6 zu investieren. Das heißt, nehmen wir an, du hättest jetzt irgendwie 100.000 zum Investieren, dann könntest du vielleicht jetzt ohne große Bauchschmerzen sagen, okay, ich stecke jetzt irgendwie einen Großteil davon oder 100.000 sogar jetzt in die Super 5 oder Super 6 rein. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Leute jetzt wirklich gesagt hätten, ich stecke jetzt irgendwie 100.000 rein in einen Mischmasch aus Broadcom, ARM, Micron und so weiter, wenn du dich da jetzt nicht total auskennst. Das heißt, ich glaube, für den normalen Investor machen deshalb ja die Super 6 so viel Sinn, dass du dann gar nicht sozusagen der Insider sein musst, um jetzt irgendwie Micron oder Broadcom zu kennen, sondern du sagst einfach, ja, okay, gut, irgendwie irgendeiner von
Amazon
den sechs
kenn ich.
Wird da schon krass profitieren. Und in diesem Fall zieht Nvidia ja alles so einfach so krass hoch. Aber klar, Leute, die jetzt gesagt haben, hey, also das ist ja auch immer meine Denke, dass ich sage, jeder sollte aus meiner Sicht die 20% vom S&P 500 mitnehmen, weil du halt einfach nur in diesen blöden Index investieren musst, ja? Wenn du ein bisschen schlauer bist, aus meiner Sicht, kannst du halt in die Super 6 investieren, da hättest du halt 50% gemacht, statt irgendwie 20%, was ja irgendwie auch cool ist. Und wenn du noch schlauer bist, dann investierst du quasi noch spitzer, natürlich auch mit mehr Risiko, halt in einzelne Titel rein oder halt nur in diesen Chip-Trade, der natürlich auch so ein bisschen volatiler ist. Ne? Aber das ist mal so mein Gedanke, dass du sagst, da haben wir jetzt ja die Zahlen vorliegen, im Prinzip S&P 500 20%, Super 6 mit Nvidia 50% und zum Beispiel diese Chip-Aktien mit Nvidia plus 70% oder nur Nvidia 165%.
Ja, Wahnsinn. Also dazu muss man ja hier auch nochmal sagen, also wir machen hier ja nicht in keinster Form Financial Advice und man könnte ja auch schon sagen, dass die Super 6, über die wir immer sprechen, auch schon relativ spitz sind, weil das sind ja fast nur Tech-Aktien. Und hier wären quasi diese Chip-Hersteller, nur Chip-Hersteller, nur Tech-Aktien. Also das heißt, ja, das ist noch viel weniger diversifiziert, auch wenn es jetzt hier so aussieht, wenn man sich gerade in dieser Bubble befindet. Ja, einfach nur mal so als kleine Anmerkung hier an dieser Stelle.
Genau, es hätte natürlich auch doof laufen können. Du hättest natürlich auch sagen können, hey, ich investiere jetzt nur in 3 Titel, zum Beispiel in ASML, AMD und zum Beispiel Intel, ja.
Weil man es schon kennt, Intel, klar, Chips, genau, Intel,
dann
KI.
Dann wärst du sogar ein Minus gewesen. Dann wärst du ein Minus. Das heißt, du hättest es auch schaffen können, selbst in diesem Boommarkt, irgendwie KI, Chips und Tech und so weiter, hättest du einfach sozusagen mit der schlechten Auswahl auch im Minus landen können. Und deshalb ist halt immer so eine Sache, ja, mit so Stockpicking, also gehört immer ein bisschen Glück dazu und du musst dich natürlich auch so ein bisschen auskennen. Genau, und wenn du halt Pech hast, dann, also wenn du Glück hast oder es halt gut gemacht hast, dann hast du dann zum Beispiel irgendwie nur Nvidia genommen und TSMC und dann bist du irgendwie über 100% im Plus. Und wenn du jetzt irgendwie ASML und Intel gemacht hast, dann bist du halt im Negativ irgendwie. Ja? Also, und deshalb ist es halt für viele Leute natürlich auch besser, letztendlich zu sagen, hey, ich habe nicht so viel Ahnung davon, lass doch einfach mal nur in den breiten Index gehen von 100 Titeln, von 500 Titeln oder meinetwegen die Super 6.
Gut, gibt es noch irgendetwas zu den Chip-Herstellern zu sagen oder können wir das an dieser Stelle abschließen?
Genau, wir haben ja schon so viel über Chips gesprochen. Lass uns gerne mal zu anderen Playern gehen, die auch Teil dieser Wertschöpfungskette sind.
Was würdest du jetzt als nächstes angehen? Die Server-Provider, sind die wichtiger oder die Data-Center oder die Cloud-Anbieter?
Lass uns doch mal über 2 Companies sprechen, nämlich über Dell und Supermicro. Und die stellen dann eben zum Teil die AI-Server her. Muss immer sagen, all diese Companies, die machen natürlich immer zig verschiedene Sachen. Ja? Also die machen ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Die machen ja nicht nur KI. Manche bieten eigene Lösungen an. Dann gibt es andere, die wieder Komponenten von anderen einkaufen. Das heißt, zum Teil sind es Wettbewerber, zum Teil sind es auch Partner. Von daher kann man das nicht mal so ganz scharf voneinander trennen. Aber prinzipiell ist ja so, dass ja Nvidia zum Beispiel ja diese Chips herstellt, diese GPUs, und zum Teil dann eben selbst komplette Lösungen zur Verfügung stellt, die dann zum Beispiel halt so ein Google oder so oder so ein Amazon halt einfach kaufen kann. Aber es gibt ja eben auch den Zwischenschritt sozusagen, dass dann dazwischen geschaltet quasi ein Computerhersteller ist, so jemand wie ein Dell oder so ein Supermicro. Die kaufen im Prinzip zum Beispiel die Chips bei Nvidia ein, um dann sozusagen halt die Server zu bauen. Und dann werden die ins Data Center gestellt. Also die Frage ist sozusagen, ob du halt noch eine Art, ich sag mal, Zwischenhändler dazwischen hast oder ob du alles direkt von Nvidia kaufst. Ja? Das ist ja genauso wie wenn du jetzt normalerweise, du kannst jetzt ja auch keinen Gaming-PC von Nvidia kaufen. Das geht ja gar nicht. Ja? Nvidia stellt keine Gaming-PCs her, sondern du kaufst ja irgendwie so einen Laptop von, keine Ahnung, Alienware oder sonst wem. Und da ist halt so eine Nvidia-Grafikkarte zum Beispiel drin im Konsumentenbereich. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass wenn du jetzt ein, Cloud-Service-Provider bist oder wenn du jetzt halt eine große Company bist, die halt irgendwie ein Rechenzentrum baut, dass sie jetzt nicht unbedingt alles direkt von Nvidia kaufen, sondern zum Beispiel sagen, hey, wir wollen jetzt die Computer haben und bitte lieber Dell und lieber Supermicro, konfigurier die mir doch mal nach meinen Bedürfnissen. Ich brauche jetzt irgendwie 50 Racks und 5000 Server mit folgenden Komponenten, mit folgenden Grafikkarten, Speichern und so weiter und so fort. Bau mir das nochmal zusammen. Und das ist eben die Aufgabe von Companies wie Dell und Supermicro.
Also Dell kannte ich eigentlich eher so als ja nicht so super gute Rechner, also Laptops oder irgendwelche Rechner, die halt irgendwie ja eher günstig zu haben waren und jetzt nicht gerade den besten Ruf hatten bei Gamern zum Beispiel, so, so ein Dell-Rechner, damit kannst du halt vielleicht höchstens E-Mails schreiben und ja, vielleicht ein paar Word-Dokumente verfassen, Diplomarbeit schreiben oder sowas. Mich wundert es hier ein bisschen, dass es jetzt hier unter AI-Server steht, unter dem Segment und Supermicro, das ist ja diese Firma, die so einen super krassen Lauf hingelegt hat, aktientechnisch Anfang des Jahres, die haben ja noch besser performt als Nvidia, oder? Oder verwechsel ich da jetzt gerade was?
Genau, Supermicro war die ersten 3 Monate extrem stark. Da sind sie eben, genau, noch stärker gestiegen als Nvidia, sind seitdem aber wieder ein bisschen auf den Boden gekommen. Das heißt, die haben da echt wieder stark nachgelassen. Also aktuell ist die Aktie immer noch 67% im Plus, also dieses Jahr. Aber war schon mal wie 200% im Plus oder sowas. Ne?
Das ja, das war total krass Anfang des Jahres. Ja, und irgendwie ist das völlig an mir vorbeigegangen, diese Firma. Mir ist es erst aufgefallen, als es schon zu spät war.
Nee, ich hatte natürlich dann auch so ein bisschen FOMO, als ich gesehen habe, dass sie noch stärker waren als Nvidia. Und bin jetzt ganz beruhigt, dass die jetzt ja dann doch nur also deutlich schwächer performt haben. Genau, aber bei Dell ist es so, dass Dell hat ja, also bei den meisten dieser Computerhersteller ist es ja so, dass sie ja ein Consumer-Geschäft haben und so ein Enterprise-Geschäft. Und bei Dell ist nochmal besonders spannend, also die haben halt einerseits so Konsumenten-Laptops, das heißt, ich, Theo, als Privatperson, kaufe mir jetzt so einen Dell-Laptop, oder die haben ein Enterprise-Geschäft, wir als Siemens kaufen jetzt, weiß nicht, 5000 Laptops von Dell, und da du ja irgendwie 5000 davon kaufst, kaufst du da vielleicht auch nicht mal die teuersten oder am besten konfigurierten, wobei die Dinger zum Teil trotzdem mega teuer sind und sogar teurer sind als MacBooks, was ich mal so
was, crazy ehrlich? Finde,
ja. Ja, ja. Also die sind zum Teil richtig, richtig teuer, diese Dinger.
Okay, das Image ist bei mir überhaupt nicht angekommen. Das hat bei mir ein komplett anderes Image. Spannend.
Genau, vielleicht gibt es auch solche und solche. Genau, und dann machen sie halt auch noch dieses Servergeschäft, ja. Und die beliefern schon seit vielen Jahren natürlich diese Data Center. Und jetzt war aber die Frage, okay, jetzt gibt es ja diesen Switch auf diesen ganzen KI-Trend. Und wer kann sozusagen diese Lösung dann eben anbieten? Und das hängt ja auch damit zu tun, das hängt ja auch damit zusammen, dass du ja auch erstmal an die Nvidia-Chips zum Beispiel erstmal rankommen musst, ja. Das heißt, jeder, der sozusagen solche Server herstellt, also anbietet, so wie Supermicro oder Dell, die müssen natürlich eine super gute Beziehung haben, natürlich auch zu Nvidia, weil die sonst kein Geschäft machen können, ja. Also stell dir vor, jetzt irgendwie eine Company X sagt jetzt, hey, lieber Dell, wir kaufen jetzt für 5 Milliarden Dollar jetzt irgendwelche Server von dir. Da muss der Dell ja erstmal für, keine Ahnung, 2 Milliarden Dollar natürlich irgendwelche Nvidia-Chips einkaufen. Und wenn er die halt nicht einkaufen kann, dann kann er natürlich auch das Produkt nicht anbieten. Und deshalb baut der Jensen Huang mit Nvidia natürlich so ein großes Ökosystem, das halt sagt, okay, wir holen eigentlich alle an Bord, alle Hardware-Hersteller, alle sozusagen TSMCs, ASMLs dieser Welt, aber auch viele von diesen Computerherstellern, wie jetzt eben Dell und SMCI, mit denen er natürlich dann eben zusammenarbeiten möchte. Ne? Das heißt, die sind dann schon so eine Art Ökosystem und sind natürlich auch die wichtigsten Partner.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie viele Party-Einladungen oder Yacht-Aufenthalt-Einladungen gerade beim Jensen einflattern da von den ganzen Firmen. Ja, also wie du schon gesagt hast, die Nvidia-Chips heiß begehrt und die Warteschlange ist deutlich länger als ja die Lieferkapazität, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ja die Zitate schon ein paar Mal erwähnt, aber die finde ich einfach so krass, ja. Das ist einfach der Larry Ellison von Oracle, auf die wir ja nachher auch noch kommen, dass der ja einfach gesagt hat, hey, ich, Elon Musk und Jensen Huang waren beim Abendessen und das ganze Abendessen bestand nur daraus, dass Larry und Elon Jensen angebettelt haben, ihm noch mehr Chips zu verkaufen. Ja?
Ich also bin Erster, nein, Chips ich bin haben. Erster.
Genau. Und wenn der Jensen dann halt irgendwie sagt, Demand for Blackwell is insane, everybody wants to have the most, everybody wants to be the first, dann glaube ich ihm das einfach mal, weil seine Kunden das ja auch sagen. Ja? Genau, und zwei dieser Kunden sind dann eben auch Dell und SMCI. Wenn wir jetzt beide gekauft hätten, das muss ich mal schauen, dann wären wir jetzt im Schnitt ja 59% plus, wenn wir jetzt sozusagen in diese beiden AI-Server-Companies investiert hätten.
Okay, also auch nicht schlecht. Bis jetzt sieht ja alles sehr gut aus, was ja hier genannt wird. Das liegt natürlich auch daran, dass es jetzt natürlich stark gebiased ist, weil du natürlich genau diese Firmen ausgesucht hast, die jetzt an diesem Business dranhängen und die haben einfach alle, außer Intel, super performt. Ne? Also vielleicht kannst du doch mal drauf eingehen, was bei Intel da eigentlich schiefgelaufen ist, weil wie können hier irgendwie alle, die auch nur peripher dranhängen, hier super abgesahnt haben und Intel, der Veteran, hat irgendwie ja total abgelost. Also was ist denn da schiefgelaufen?
Also Intel ist ja jetzt dieses klassische Beispiel fast schon für dieses Innovators-Dilemma, dass halt ehemalige Marktführer halt Trends total verpassen und dann halt irgendwann weg vom Fenster sind oder es zumindest sehr schwierig haben. Und ich habe ja vorhin schon erklärt, dass ja der Switch von Desktop-Chips bis hin zu Mobile-Chips ja unter anderem bedeutet hat, dass wir eben viel kleinere Chips brauchen, die energieeffizienter sind und so weiter. Ne? Hat Intel alles nicht gemacht, weil sie halt gesagt haben, okay, wir fokussieren uns halt nur auf sozusagen Chips für normale PCs und Laptops und so, aber eben nicht für Handys. Und dementsprechend hat halt keiner deren Chips gebraucht, um die in ein iPhone reinzutun, weil sonst das iPhone halt irgendwie riesig geworden wäre, weil die Chips einfach nicht so effizient sind. Ne? Das heißt, sie haben erst Mobile verschlafen und dann haben sie eben auch noch das ganze Thema KI verschlafen und das halt komplett an Nvidia überlassen und jetzt eben auch noch AMD. Und deshalb sind die ja gerade in der Restrukturierung. Die wollten ja an sich eine Chipfabrik bauen in Sachsen. Da hat sogar der Bund schon, ich weiß nicht, Milliarden an Subventionen schon zugesagt, dass Intel hier eine Chipfabrik in Sachsen baut. Und dieser Plan, der wurde jetzt on hold gesetzt.
Oh, okay. Also mich wundert es überhaupt, dass Deutschland ein attraktiver Standort sein soll für Intel. Und warum wurde das jetzt wieder auf Pause gesetzt? Also das wäre ja eigentlich gut, oder? Oder ist jetzt wieder irgendwas mitten im Naturschutzgebiet und Wasserverschmutzung und andere Gründe, warum das jetzt da nicht geeignet ist?
Nee, ist deshalb on hold, weil es Insel halt gerade nicht so gut geht. Das heißt, die entlassen jetzt ganz viele Leute und müssen eben viele Projekte eben auch stoppen. Und also, warum in Sachsen? Also es gibt ja diesen Begriff Silicon Saxony, ja? Das heißt, ich glaube, Infineon, die ja auch ein Chip-Hersteller sind.
Ach Gott, die gibt es auch noch, stimmt's ja.
Ja, genau, ja. Also ich glaube, historisch gab es sogar mal eine Chip-Produktion auch in Deutschland. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich jetzt irgendwie da Infineon irgendwie verorten muss, sozusagen geografisch jetzt in Deutschland. Aber irgendwann hat ja Deutschland das ganze Thema Chip-Produktion ja einfach komplett, sagen wir mal, nach Asien irgendwie verlagert und hat halt dadurch auch so ein bisschen die Kompetenz verloren. Und jetzt war halt so ein bisschen die Idee, jetzt durch Subventionen jetzt eben Intel und ich glaube zum Teil auch TSMC auch nach Deutschland zu locken, was ja global gesehen jetzt auch nicht schlecht wäre, damit wir eben nicht diese krasse Abhängigkeit von Taiwan haben, für den Fall, dass da mal was passiert.
Okay, also Dell und Supermicro im AI-Server-Segment. Worüber sprechen wir denn als nächstes? Cloud-Advertising, das ist ein etwas größerer Bereich, sehe ich hier. Alphabet, Amazon, genau. Microsoft, das sind zumindest Firmen, die auch wieder sehr bekannt sind.
Genau, wir können uns einfach mal die Cloud-Player anschauen. Genau, jetzt habe ich einfach mal hier vier Companies. Einmal Amazon, natürlich wegen Amazon Web Services, dann eben Microsoft mit Microsoft Azure, dann Alphabet mit Google Cloud Platform und eben auch Oracle, die eben auch sehr stark jetzt in diesem Bereich wachsen. Und manche davon, also die machen auch wieder natürlich ganz viele verschiedene Sachen, ja. Aber jetzt im Rahmen von KI bieten die dann eben vor allem Cloud-Services an. Das heißt, wenn ich jetzt ein BMW bin oder wenn ich ein Netflix bin, dann kaufe ich mir jetzt mal, also baue ich mir jetzt nicht mein eigenes AI-Data-Center unbedingt hin, sondern kaufe jetzt eben Dienstleistungen eben ein von diesen Cloud-Service-Providern. Genau, das sind eben auch einige der Companies, die jetzt natürlich ganz stark von dem Trend profitieren. Wir wissen ja zum Beispiel, dass ja OpenAI eigentlich seinen ganzen Traffic an Microsoft Azure weiterleitet. Ja, das wird ja alles dort eben verarbeitet. Und im Prinzip versuchen jetzt diese ganzen Cloud-Service-Provider jetzt gerade so viel Infrastruktur aufzubauen, also Nvidia-Chips zu kaufen, damit sie die halt wiederum halt anderen Companies anbieten können. Und da ist die Idee im Prinzip, dass wenn jetzt ein Amazon Web Services jetzt für 1 Euro jetzt Nvidia-Hardware kauft, dann können sie daraus wohl relativ schnell, ich glaube, 4 oder 5 Euro machen, indem sie es einfach weitervermieten. Das heißt, es hört sich immer so viel an, ne? Irgendwie, oh, wir müssen jetzt die Nvidia-Chips kaufen, jeder kostet irgendwie 30.000 Euro und wir müssen irgendwie ganz viel, wir müssen für x Milliarden irgendwie 1 Million Chips kaufen oder sowas. Aber letztendlich benutzen die ja nicht unbedingt selbst für ihre Sachen, sondern stellen die ja anderen zur Verfügung, damit jetzt andere sagen können, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, Beispiel, fiktives Beispiel, BMW. Wir wollen jetzt unser KI-Modell trainieren. Wir brauchen jetzt eben ganz viele Chips, um das eben zu trainieren, wollen uns aber nicht selbst das Data Center herstellen. Lieber Microsoft, lieber Amazon, lieber Google, wer von euch kann denn das beste Angebot machen? Ja? Und dann kriegt halt einer von denen den Zuschlag. Dann wird zum Beispiel BMW Kunde bei Amazon Web Services. Und dadurch, dass halt die Nachfrage da ist nach dieser KI-Infrastruktur, versuchen ja auch AWS und so weiter, ja alles zu kaufen, was sie von Nvidia kriegen können, weil sie halt Stand heute für jeden Euro, den sie bei Jensen ausgeben, bei Jensen Huang, halt 5 Euro wieder zurückkriegen. Und von der ist natürlich ein gigantisches Business. Das heißt, die kaufen jetzt vielleicht für 20 Milliarden, aber wenn sie könnten, würden sie vielleicht auch für 100 Milliarden kaufen, wenn es halt genug Chips gäbe, weil sie eben glauben oder halt den Beweis sehen, dass sie es eben so stark weiterverkaufen können.
Also einfach mal, damit alle sich das vorstellen können. Also diese Cloud-Services, das ist quasi der Space, in dem jetzt zum Beispiel ChatGPT und Bard und Co. wohnen. Ja, also die leben dort, die KI-Systeme. Ohne die gäbe es keinen Platz für die und keine Rechenleistung für die, damit die irgendwie funktionieren und man die benutzen kann, oder?
Ja, genau. Also die Idee ist ja, also grundsätzlich ist ja so, dass du ja, um irgendwie KI zu machen, also irgendwo muss das Zeug ja sozusagen berechnet werden und prozessiert werden. Und das kann ja theoretisch auf dem Handy passieren, wie vielleicht in Zukunft mit Apple Intelligence, dass du eben auf dem Rechner schon irgendwie eine coole Grafikkarte, eine coole GPU hast und dann kannst du manche Sachen auch lokal berechnen und bei anspruchsvolleren Sachen, da musst du halt einfach in die Cloud reingehen, weil du einfach nicht genug Kapazität auf deinem eigenen Rechner hast, ja. Das heißt, genau, und im Prinzip immer, wenn ich jetzt was mit ChatGPT angebe, auch meinetwegen auf dem schlechtesten Handy der Welt, dann wird sozusagen auf dem Handy gar nichts prozessiert, sonst wird eben alles direkt in die Cloud reingeschoben, in dem Fall dann eben zu Microsoft und dort wird dann irgendwie meinetwegen dein Prompt verarbeitet oder dein Midjourney oder dein DALI-Prompt Und dann kommt das Ergebnis ja wieder so zurückgespiegelt. Und wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, dass ja Stand heute noch gar nicht so viele Leute, global gesehen, jetzt irgendwie ChatGPT-Power-User sind und noch gar nicht so viele Leute jetzt irgendwie Bilder und Videos generieren, du aber davon ausgehst, dass die Zahl derer, die das halt bald benutzen wird, sich irgendwie verzehnfachen, verhundert, vertausendfachen wird oder so, dann läuft natürlich dieses ganze Volumen halt in der Cloud natürlich an. Dann sind deren Server irgendwann ausgelastet und dann sagen sie, hey, lieber Jensen, wir brauchen mal ein paar mehr, GPUs, weil es gibt so viel Nachfrage danach. Das heißt, das ist halt das Spannende. Das heißt, du brauchst halt diese Chips einmal für das Model Training und dann eben auch für die Inference, also auch fürs Ausführen und fürs Nutzen dieser Modelle und von diesen Softwareprodukten.
Aber im Moment holt AWS diese 5 € noch nicht rein, oder? Weil es ist ja noch nicht so monetarisiert alles. Ah, okay, gut, das holen Sie dir schon.
Okay, das sagen Sie uns jetzt schon rein. Und Sie sagen, Sie bauen so schnell Infrastruktur auf wie noch nie, ja? Sie versuchen, also da kommen wir ja noch auf die anderen Bereiche, ja? Aber es geht ja nicht nur um Nvidia-Chips, es geht ja darum, die physischen Data-Center aufzubauen, die mit Strom zu versorgen, sogar mit Kernkraftwerken zu versorgen und so weiter.
Das ist
einfach riesig, was da gebaut wird. Und die sagen, hey, wir geben alles. Wir stocken so stark unsere Investitionen auf wie noch nie. Und es reicht halt trotzdem nicht, ja. Das heißt, das zeigt ja, dass die Nachfrage ja vorhanden ist und jetzt nicht einfach nur so ein Luftgebilde ist, wo man sagt, ja, vielleicht irgendwann mal, sondern offenbar gibt es die Nachfrage jetzt schon. Sonst würden sie nicht so stark ins Investment gehen. Aber da es ja auch dauert, ein Datacenter zu bauen mit Kernkraftwerken irgendwie nebendran, musst du ja zum Teil auch jetzt schon investieren für Dinge, die du vielleicht in 5 Jahren machen musst, möchtest.
Ja, genau. Also das wäre jetzt mein nächster Punkt. Also 2 Punkte zum einen, um nochmal auf das Monetarisierungsding zu kommen. Also der Endkunde bezahlt ja jetzt momentan noch nicht so viel, oder? Also ich habe jetzt ein ChatGPT Plus Abo, klar, aber die Zahlungsbereitschaft ist ja jetzt noch nicht so mega hoch. Darüber hatten wir es ja schon mal. Also ist das jetzt noch so ein bisschen investieren in künftige potenzielle Märkte oder hat es schon so richtig Hand und Fuß, also jetzt rein wirtschaftlich gesehen?
Unterschiedlich. Also die Benefits von KI sind ja entweder, dass du dadurch mehr Umsatz machst oder halt Kosten sparen kannst. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Company sagt, hey, wir können jetzt unseren gesamten Customer Service mit KI machen und sparen uns da jetzt irgendwie, 10.000 Mitarbeiter oder sowas, dann lohnt sich das natürlich für die total. Dann sagen die natürlich, okay, alles, was jetzt irgendwie an Kundenanfragen reinkommt, schmeißen wir jetzt in die KI rein und soll jetzt bitte vom Chatbot bearbeitet werden. Das heißt, auch wenn dadurch jetzt kein einziger Euro mehr Umsatz generiert wird, ist ja trotzdem total profitabel für die Companies und dann machen die das natürlich, ja. Genauso wie Meta. Meta selbst, die investieren ja mit am meisten in KI-Infrastruktur und die sagen sich halt, hey, es geht uns nicht darum, dass jetzt irgendwelche, weiß nicht, keine Ahnung, ich meine, deren Produkte sind ja eh kostenlos, aber die sagen ja einfach, okay, wenn wir den Algorithmus verbessern können, so dass die Leute mehr Instagram Reels schauen als jetzt irgendwie TikTok, dann können wir auch mehr Werbeplätze verkaufen. Das heißt, ich als Endkunde muss am Ende nicht dafür bezahlen, aber meinetwegen BMW, wenn die jetzt irgendwie Werbung schalten, die überlegen sich, schalte ich jetzt meine Werbung bei Instagram oder bei TikTok? Und wenn die jetzt eben sehen, hey, bei Instagram ist das Targeting jetzt total cool, weil die jetzt durch KI besser verstehen, wer jetzt der perfekte Autokunde ist, dann möchte natürlich BMW lieber bei Instagram eben seine Werbung schalten, ne? Das heißt, da liegt eben das Monetarisierungspotenzial für Mark Zuckerberg. Aber dafür müssen sie eben auch Milliarden von Videos halt irgendwie analysieren lassen. Und die KI muss halt verstehen, okay, worum geht es in dem Video? Und welcher von unseren Milliarden Usern ist jetzt der passende Kunde für den BMW X3 oder sowas, ne?
Der hoffentlich noch Arbeit hat, um eine kleine dystopische Bemerkung dazu zu machen. Wer ist unser Kunde? Der Endkunde, der hoffentlich noch einen Job hat, um diese Produkte zu kaufen. Aber einfach mal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir jetzt in Cloud gewettet hätten, wie viel Profit hätten wir da gemacht?
Genau, vielleicht mal die Performance, also von den Cloud-Companies, die wir jetzt hier haben. Der schlechteste dieses Jahr, Microsoft mit 10%, dann Alphabet 18%, Amazon 21% und Oracle war von denen sogar deutlich am stärksten mit plus 63%.
Hä?
Und wenn
wir
jetzt einfach mal.
Was machen die denn besonders?
Ja, vielleicht weil die einfach noch ein bisschen stärker wachsen, weil die halt kleiner sind im Cloud-Bereich als jetzt die anderen. Und vielleicht weil die noch dezidiert auf das Thema KI vielleicht sogar setzen, ne? Und in Summe hätten wir dann eben plus 28%, wenn wir jetzt in die 4 investiert hätten. Also immer noch stark, aber nicht so viel stärker als jetzt einfach nur der Nasdaq 100. Und jetzt natürlich deutlich schwächer als jetzt diese Chips, ne? Das heißt, zumindest in diesem Jahr waren Chips halt deutlich stärker als jetzt irgendwie Cloud-Service-Provider.
Mhm. Okay, wie siehst du das? Also ist das jetzt irgendwie so der Anfang so einer Storyline, dass man am Anfang eben Chips hat und dann Cloud und dann Software und so weiter? Also da gibt es ja bestimmt auch so eine Art Kette, was man zuerst aufbauen muss, damit das andere existieren kann und so weiter.
Naja, das Spannende ist, wenn wir zum Beispiel als nächstes mal Software anschauen, dann habe ich jetzt hier drei Companies, und zwar einmal Salesforce, Adobe und Palantir. Und deren Performance, also Adobe dieses Jahr -16%, Salesforce,
warum?
Salesforce +11% und Palantir +135%.
Also sollte nicht so eine Firma wie Adobe gerade besonders von diesen generativen KI-Tools profitieren? Und das ist doch schon überall implementiert. Also das ist ja eine Firma, die gefühlt überall vertreten ist und die ihre ja, Software damit ja ganz eindeutig ganz schnell pimpen kann.
Genau, aber offenbar hat es noch nicht so gut funktioniert oder es gibt halt noch nicht die Zahlungsbereitschaft dafür. Und wenn wir jetzt quasi jetzt über diese Wertschöpfungskette sprechen, dann ist ja ganz oben eigentlich diese Software. Also ganz oben ist ChatGPT, ist Adobe, ist Microsoft Copilot. Und Adobe und Microsoft haben jetzt ja nicht so gut performt. Ja? Das heißt, ganz oben sozusagen funktioniert es eben noch nicht so gut, was zumindest die Aktienperformance angeht. In der Mitte ist ja so gesehen die Cloud und darunter sind ja eben die Chip-Hersteller. Ja? Das heißt, sozusagen von oben nach unten könnte man jetzt sagen, okay, Software funktioniert noch nicht so besonders toll, Cloud eigentlich ganz gut und Chips halt mega, ja. Das heißt, innerhalb dieser Investment-These, wenn du jetzt diese drei Buckets gehabt hättest, diese drei Segmente, wäre Software mit Abstand am schlechtesten gewesen, Cloud wäre dann ziemlich gut gewesen und Chips mit Abstand am stärksten. Kann sich in der Zukunft noch ändern, kann sein, dass in Zukunft dann irgendwann vielleicht Software der große Gewinner ist, weil die halt irgendwie ihre Abos verkaufen können und so weiter. Aber in diesem Jahr, wenn jetzt jemand in diesem Jahr die These gehabt hätte, Mensch, die Nvidia-Story ist schon vorbei, Chips sind Commodities und jetzt verdient man eben mit Software Geld. Also wäre vielleicht so halbwegs plausibel gewesen, ja, also hätte man machen können, aber ne, von der finanziellen Performance ist das natürlich irgendwie nicht gut gewesen. Wobei Palantir, mit dem ich mich nicht gut auskenne, ehrlich gesagt, die sind 135% im Plus. Und eine der stärksten Aktien in diesem ganzen Segment.
Okay, aber wenn man diese Geschichte mal weiterspinnt, könnte man ja auch zum Beispiel jetzt denken, gut, jetzt sind die Softwareaktien noch günstig zu haben und man investiert eben auf so einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, wenn man daran glaubt, dass diese Firmen stark sind. Adobe wird jetzt nicht untergehen, glaube ich.
Genau, also könnte man machen. Aus meiner Sicht muss man dafür aber wir benutzen ja immer diese Analogie, vielleicht schon ein bisschen zu viel, von dem Goldrausch und den Goldgräbern und den Schaufelverkäufern, ja? Und wenn ich jetzt sage, ich investiere jetzt in Adobe, bedeutet das, okay, ich habe die These, dass von all den Millionen Softwarefirmen Adobe jetzt das Rennen machen wird, also quasi, dass die Goldgräber sind, die halt dann am meisten Gold finden. Dann sage ich, ja, okay, kann ich das beurteilen, ja oder nein? Oder ich könnte auch sagen, hey, ist mir doch egal, welche von diesen 1000 Firmen jetzt am Ende das Rennen macht. Alle müssen am Ende aus der
Chips
Cloud
kaufen,
ihre Dienstleistung beziehen und ja, alle müssen die Chips kaufen. Irgendwie. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob jetzt irgendwie in Zukunft für Bildbearbeitung und KI-Bilder Adobe besser ist oder Canva oder Midjourney.
Oder irgendein Startup, was jetzt die nächsten 2-3 Jahre dann plötzlich ja einen, ja keine Ahnung, raketenhaften Aufstieg macht. Also jetzt mit KI sind natürlich die Möglichkeiten noch viel, viel größer, dass Softwareunternehmen wieder wie Pilz aus dem Boden schießen.
Genauso wie Midjourney zum Beispiel, die ja auch wirklich sehr, sehr gut sind. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer von denen jetzt gewinnt, aber ich kann dir halt ganz genau sagen, dass die halt ihre Leistung halt von maximal 4 großen Cloud-Providern beziehen und dass die halt ihre Chips von maximal 2 Companies oder eher einer Company kaufen, Stand heute. Das heißt, das ist ja für mich die sichere Wette. Könnte sein, dass du vielleicht noch mehr Return erzielst, wenn du vielleicht auf das beste Softwareunternehmen setzt. Genau, aber da ist halt viel mehr Risiko dabei aus meiner Sicht.
Ja, nee, klingt ja auch absolut nachvollziehbar und das ist auch eine gute Überleitung dazu, dass wir hier jetzt auch 3 Firmen haben, die tatsächlich alleine dastehen mit ihrem Segment, nämlich Cooling, Data Center und Energie. Also im Endeffekt kannst du so viel Software haben, wie du willst, aber ja, am Ende muss halt irgendein physisches Data Center dastehen, das gekühlt werden muss und das mit Energie versorgt werden muss. Wieso sind jetzt hier jeweils nur eine Firma aufgeführt?
Also zum einen, weil es da nicht so viele Player gibt. Also wir wissen ja auch schon, dass bei dieser ganzen Kette mit Nvidia, ASML, TSMC, ist jetzt ja nicht so, dass es irgendwie 20 TSMCs gibt und 20 ASMLs, sondern es gibt halt genau einen, ja. Das heißt, lustigerweise gibt es halt auch oftmals nur eine Handvoll Player. Bei den Segmenten, die wir jetzt haben, da habe ich jetzt auch nicht so super lang Research gemacht, sondern einfach nur sozusagen die besten Performer rausgesucht. Aber das ist so, dass es diese Firma Equinix gibt. Und Equinix sind halt diejenigen, die halt im Prinzip das Data Center sozusagen betreiben. Das heißt, so ein Microsoft sagt halt, okay, ich möchte ein Data Center haben in, weiß nicht, bei New York. Und dann wird so ein Equinix zum Beispiel sagen, okay, gut, wir haben da ein Grundstück, wir bauen ja jetzt das Data Center ein, wir sorgen dafür, dass das Ganze ordentlich mit Strom versorgt wird, dass das Ganze gekühlt wird, dass dort Wachmänner sind, dass eure Computer da nicht kaputt gehen und so weiter und dass der Betrieb sozusagen aufrechterhalten wird. Und dann mietet halt quasi Microsoft diese Dienstleistung von Equinix. Ja? Das heißt, Equinix, die verkaufen jetzt keine Cloud-Dienstleistung oder sowas, sondern die sind einfach nur der Data-Center-Anbieter.
Also die bauen das Haus, haben das Grundstück und stellen den Hausmeisterdienst.
So ungefähr, genau, ja.
Okay. So ungefähr.
Da ist die Aktie aber nur 7% im Plus. Das heißt, das ist dann eher so eine Immobilienrendite, ne? Also offenbar ist da jetzt nicht so viel Technologisches eben drin. Dann zwei andere Companies. Da gibt es eine Company, die heißt Vertiv Holdings. Und die bieten dann eben Cooling an im Data Center. Und zwar ist es so, dass du das Data Center hast und da stehen meinetwegen diese 50.000 GPUs drin, die alle auf Hochtouren arbeiten und dann natürlich total viel Hitze natürlich auch entwickeln, ja. Und das Ganze muss dann ja auch abgekühlt werden. Und Vertiv ist eben eine Company, die eben diese Cooling-Lösungen anbietet, spezialisiert auf Data Center, also jetzt nicht innerhalb von einem kleinen Computer, sondern für Data Center und spezialisiert auch auf diese KI-Workloads. Und diese Aktie ist dieses Jahr 134% im Plus.
Ah,
also
okay.
Das läuft also ganz ordentlich. Und dann vielleicht die dritte Company in diesem Bereich ist Constellation Energy Group. Und mit denen kenne ich mich jetzt auch nicht besonders gut aus, aber ich glaube, das ist ein großer Energieversorger in den USA. Und die bauen jetzt unter anderem mit Microsoft wirklich Kernkraftwerke, um eben diese Data Center mit Energie zu versorgen. Und da ist die Aktie 142% im Plus.
Okay, wow. Also ich meine, so ein Kernkraftwerk baut man ja auch nicht einfach so mal irgendwo hin. Ja, also ein Data Center vielleicht gerade noch so. Aber wo bauen die diese Kernkraftwerke hin neben den Datacentern? Das kannst du jetzt nicht einfach irgendwo in die Landschaft stellen.
Ich glaube, da gibt es für Datacenter prinzipiell immer gewisse Rahmenbedingungen, dass du irgendwie sagst, okay, die sollten irgendwo sein, wo es halt an sich schon nicht so warm ist unbedingt, ja. Deshalb stehen die ja auch oftmals halt, keine Ahnung.
In Island, Antarktis,
in Island oder sowas,
Grönland.
Ja? Oder, wo die Energie billig ist. Ich glaube, da gibt es jetzt aber ein neues Thema noch, weil bei Bitcoin, da gab es ja auch mal so dieses Thema, ne, mit dem Bitcoin-Schürfen, da brauchst du viel Energie und dann sind die Bitcoin-Farmen alle, was weiß ich, wo in Island oder so. Bei KI ist es ja so, dass du ja als User ja auf diese Services zugreifen möchtest und du möchtest ja keine Latenz haben. Das heißt, du möchtest ja schnelles Feedback haben, du möchtest ja nicht irgendwie 2 Minuten warten, bis deine Antwort kommt bei ChatGPT, ne? Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, wir bauen jetzt das Data Center nach Island, wenn der User halt irgendwie in New York sitzt oder sowas. Ja, das funktioniert halt nicht. Das heißt, du musst halt schon halbwegs in die Nähe bauen. Bei Bitcoin ist ja egal, weil es da ja so gesehen ja keinen Service gibt, den jemand in Anspruch nimmt. Aber beim Thema KI willst du ja eigentlich eine minimale Latenz haben. Das heißt, da musst du dann halt die Datacenter dahin bauen, wo auch deine User sind, auch wenn das vielleicht in Gebieten ist, die halt von den Grundstücken her super teuer sind, Ballungszentren zum Beispiel, oder wo auch die Energie sehr, sehr teuer ist. Und das ist dann quasi halt auch Teil sozusagen der Kosten, die da eben auch anlaufen, wenn du halt diese Services bereitstellen möchtest.
Okay, das finde ich jetzt spannend. Also ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die stellen sich das vielleicht so vor, dass man ja in der heutigen Zeit, egal wo auf dem Globus, so ein Datacenter hinstellen kann und dann wird halt alles über Funk und Satellit und so weiter einfach in ja, Lichtfunkgeschwindigkeit oder wie auch immer über den Globus verteilt. Also so ist es nicht. Es wird immer noch irgendwie über Glasfasernetz oder keine Ahnung verteilt oder warum muss das dann da stehen, wo auch die User sind?
Also ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie nah es sein muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in München bin, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob jetzt auch sozusagen in Bayern sozusagen das Data Center stehen muss oder ob es auch egal wäre, wenn es jetzt irgendwie in Hamburg steht. Ja?
So wie die Handyfunkmasten, die müssen halt auch irgendwie verteilt sein.
Genau, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt relevant ist, ob das jetzt irgendwie 20 Kilometer entfernt ist oder 200 Kilometer. Aber klar ist halt, es muss halt irgendwo in der Nähe sein, in Anführungszeichen.
Mhm.
Genau, und das ist halt die Frage, ne? Wenn wir jetzt sagen, KI explodiert jetzt total, also von der Nutzung her, dann musst du ja die Datacenter bauen, plus eben auch die Kernkraftwerke dazu, weil das halt wohl aus der Sicht von vielen Experten so der schnellste und auch sauberste Weg ist, da eben diese ja, Energie eben auch bereitzustellen. Mit Kernkraft kenne ich mich super wenig aus, bin da weder fachlich drin noch irgendwie ideologisch in die eine oder andere Richtung jetzt irgendwie vorgeprägt. Bei vielen Deutschen ist es ja, glaube ich, irgendwie relativ emotional.
Ich glaube schon, ja. Also deswegen, ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich bin jetzt da auch nicht so super tief drin, aber was ich so mitbekommen habe, ist natürlich, dass es eine Riesendiskussion ist in Deutschland. Und man in Deutschland, denke ich, jetzt nicht einfach so neue Datacenter mit einem netten kleinen Kernkraftwerk nebendran bauen würde. Also das heißt, da, ja, das ist ja dann auch schon wieder ein Hindernis, was in Europa oder speziell in Deutschland dazu führen könnte, dass man vielleicht ein bisschen abgehängter ist, KI-mäßig, als jetzt beispielsweise Singapur oder, keine Ahnung, China oder so.
Ja, genau. Da kommen natürlich jetzt viele Faktoren zusammen. Genau,
wir kriegen ein Kohlekraftwerk daneben oder ja. Drei.
Ja, genau. Lass uns mal zusammenfassen. Wir müssen ja auch zum Ende der Folge kommen. Wir sind ja schon länger drin als gedacht. Wir haben uns jetzt 21 Titel angeschaut. Von denen sind eben nur 2 im Minus. Also eben Intel mit -53% und Adobe mit -16%. Alle anderen sind natürlich fett im grünen Bereich. Und wie gesagt, ich habe mir natürlich jetzt da die besten Titel eben auch rausgesucht. Wenn wir das Ganze uns jetzt mal anschauen, in der Gesamtperformance, den ich hatte jetzt in diese 21 investiert, dann hätte ich jetzt dieses Jahr 54% Rendite gemacht. Und genau, das müsste eigentlich auch grob stimmen, wenn ich jetzt irgendwie ich muss ja die beiden schlechten Performer gar nicht rausnehmen, weil schlechte Performer gehören ja auch in jedes Portfolio mit rein. Aber ohne Intel und ohne Adobe wären wir bei +63%. Und wie gesagt, das wiederum als Benchmark gegenüber dem normalen Nasdaq, der ja nur 20% im Plus ist. Das heißt, mit diesem KI-Index, den wir jetzt gebaut haben, hätten wir einfach mal das Dreifache an Performance gemacht, ja. Und das muss man einfach mal zusagen, das Dreifache ist halt einfach sehr, sehr viel. Das ist extrem viel, ja. Also in dieser Branche geht es ja darum, ob du sagst, oftmals kriege ich irgendwie 5 oder 8% oder sowas, ne? Und wenn ich jetzt einfach nur in diesen KI-Index investiert hätte, hätte ich einfach mal das Dreifache gemacht vom Nasdaq. Das heißt auch da wieder, könnte man sagen, Nasdaq +20% dieses Jahr. Unsere Super 6 +50%, unser KI-Index so gesehen +60%, nur die Chip-Aktien 70%. Und wenn du es natürlich jetzt irgendwie geschafft hättest zu sagen, okay, ich schnapp mir von allem nur das Beste, ja. Bei Chips irgendwie nur Nvidia und TSMC, bei Software nur Palantir, bei Cloud jetzt irgendwie nur Oracle, bei Software irgendwie nur Meta, hättest du natürlich eine noch höhere Rendite gemacht, dann geht deine Rendite eher in Richtung 80% oder 90% fürs Jahr. Oder du machst dann nur Nvidia und bist dann 165% im Plus. Ja? Aber das sind einfach so die, wie du halt drüber nachdenken kannst. Ja, dass die absolute Baseline ist halt im Prinzip, ich habe 0% gemacht, ich habe einfach nichts mit meinem Geld gemacht. Dann habe ich irgendwie den DAX gemacht mit 10%, S&P oder Nasdaq mit 20%. Und dann geht es immer weiter rauf. Und je mehr du dich sozusagen spezialisierst in diesem KI-Bereich, hättest du dieses Jahr eine gigantische Rendite erzielt. Kann nächstes Jahr natürlich wieder komplett anders aussehen. Kann sein, dass nächstes Jahr irgendwie alles im Keller ist. Ja, wissen wir ja alles nicht. Aber wenn du dieses Jahr diese KI-Investment-These gemacht hast, dann hättest du einfach eine unfassbare Rendite erzielen können. Also unfassbar. Und deshalb sage ich auch immer, hey, Leute, haltet die Augen offen. KI ist wahrscheinlich eine historische Investmentmöglichkeit. Beschäftigt euch bitte so ein bisschen damit, weil da einfach ziemlich coole Titel mit dabei sind. Und wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht bei allen diesen 20 besonders gut aus. Bei manchen davon kann ich ja auch nur 3 Sätze drüber sagen. Aber vielleicht haben wir euch erstmal heute eine gute Vorauswahl mal geliefert, dass wenn ihr tiefer gehen wollt, ihr zumindest mal so eine Gruppe habt von 20 Titeln, die ihr euch mal genauer anschauen könntet.
Ja, also total spannend. Wir kommen jetzt auch zum Ende der Folge. Ich habe nur eine abschließende Frage an dich. Ja, vielleicht kannst du das fürs nächste Mal einfach mal mitbringen. Also wir bewegen uns jetzt natürlich auch rein interessehalber sehr in diesem Tech-Bereich und sind deswegen jetzt da in diesem KI-Bereich drin. Und das ist ja im Prinzip so eine Wette auf einen der gerade stattfindenden oder vielleicht des gerade stattfindenden Megatrends. Aber es gibt ja immer noch andere Megatrends, die da laufen. Vielleicht picken wir uns da mal einen anderen raus und gucken, wie das performt hat im Vergleich jetzt zum KI-Megatrend oder wie andere Branchen generell so performt haben. Einfach, dass man mal so ein bisschen Kontext bekommt, weil klar, man verliert sich halt so schnell in dieser einen Bubble, in der man ist und dann verliert man irgendwie so den Zusammenhang zu der größeren Wirtschaft oder zu anderen Branchen. Und das fände ich jetzt ein bisschen, und das fände ich jetzt halt super spannend, wenn wir uns das mal anschauen würden.
Genau, können wir gerne mal machen. Also wir können uns ja mal das Thema Pharma und Healthcare anschauen, weil es ja auch durch diesen Ozempic-Boom ja auch total gut performt, also zum Teil sogar noch besser als viele der Tech-Aktien. Dann können wir uns auch mal andere Segmente anschauen. Wir haben ja auch schon viel über Luxus-Companies gesprochen. Ne,
zum Beispiel,
sind eigentlich so die Top 10 Luxus-Aktien oder Fashion-Aktien zum Beispiel. Da kenne ich mich natürlich jetzt nicht so gut aus wie jetzt bei Tech. Aber wenn wir das machen, schon mal Spoiler-Alert, ja, wird es nur noch mal ins Verhältnis rücken, wie viel geiler Tech eigentlich ist. Weil wir einfach sehen werden, dass die Rendite bei allen anderen eigentlich ziemlich beschissen ist oftmals, also im Vergleich jetzt zumindest, oder deutlich schwächer und nicht so eine sichere Wette. Ne? Also wir nehmen es jetzt halt als so gegeben hin zu sagen, oh, der S&P hat nur 20% gemacht oder Nasdaq hat nur 20% gemacht oder mit dem Chip-Portfolio hätten wir nur 50% gemacht. Wenn du in andere Branchen investierst, dann gehst du halt ins Negative oder kannst halt froh sein, wenn du deine 6% irgendwie machst. Ja? Also,
oder genau. Halt keine Verluste machst. Okay, ja. Also das auf jeden Fall schon mal vielleicht als Teaser für irgendwann ganz andere Themen aus anderen Branchen und anderen Segmenten. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bis dann.
Also, tschüss, Theo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.